SWR 1 Arbeitsplatz mit Sina Rosenkranz.
Was meinen Sie, eine Metzgerei-Inhaberin, die dazu aufruft, weniger Fleisch zu essen? Das kommt vermutlich nicht so oft vor. Desiree Grieshaber-Vetter aus Mössing aber macht genau das.
Da müssen wir wieder hingehen, dass man einfach auch auf was warten kann und auf sich was freuen. Also, dass es was Besonderes bleibt. Und das sollte Fleisch und Wurst auf jeden Fall sein, weil letztendlich steht da ein Tier dahinter, das getötet wird dafür.
Wir sprechen mit Desiree Grieshaber-Vetter gleich darüber, was wir ihrer Meinung nach aus dem Fall Tönjes lernen können. Außerdem sagen wir zusammen mit den Familien in Baden-Württemberg mal ganz laut Uff. Vor Erleichterung nämlich, weil am Montag zumindest in Grundschulen und Kitas wieder der Regelbetrieb losgeht und der Homeoffice-Homeschooling-Wahnsinn hoffentlich ein Ende hat. Und zu guter Letzt fragen wir unseren Karrierecoach Martin Werle, wie sollte ich in der Corona-Krise umgehen mit der Unsicherheit und Angst um den eigenen Job? Und damit herzlich willkommen bei der Podcast-Ausgabe von SWR1 Arbeitsplatz. Schön, dass Sie dabei sind. Ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht, aber seit den Berichten über die Arbeitsbedingungen und Zustände beim Fleischproduzenten Tönjes betrachtet man so einen Schweineschnitzel doch nochmal mit anderen Augen. Was genau läuft eigentlich schief in der Fleischbranche? Darüber habe ich vor der Sendung mit Desiree Grieshaber-Vetter gesprochen. Die 27-Jährige hat vor 2 Jahren die Bio-Metzgerei vom Vater in Mössing bei Tübingen übernommen. Frau Grieshaber-Vetter, erste Frage, was ist Ihr Lieblingsessen?
Mein Lieblingsessen sind Kartoffeln mit Quark.
Wo ist da das Fleisch?
Ja, das brauche ich nicht. Nee, also ich esse wahnsinnig gern Wurst und Fleisch, aber für mich war schon immer sehr wichtig, woher das kommt. Und das war auch so der Beweggrund, die Metzgerei zu übernehmen, weil ich es dann selber in der Hand habe, was passiert. Und ich brauche unbedingt nicht das Fleisch dazu. Also ich bezeichne mich selber mal als Flexitarier, wenn ich unterwegs bin, weil ich esse nur Fleisch und Wurst von daheim.
Sie wollten eigentlich mal Tierärztin werden oder Justizbeamtin, haben dann Bioenergie studiert und BWL. Warum haben Sie sich letztlich aber dafür entschieden, Metzgermeisterin zu werden und den Betrieb Ihres Vaters zu übernehmen?
Ja, ich war in Schweden im Auslandssemester und da habe ich eigentlich erkannt, was wir daheim haben, was meine Eltern aufgebaut haben und was für eine Besonderheit eigentlich ja, unser Betrieb hat, die eigene Schlachtung. Dafür haben meine Eltern sehr hart kämpfen müssen und das ist immer noch, sag mal, ein Kampf oder eine Herausforderung, aber die gehen wir sehr gerne und für mich war das der Beweggrund, diese eigene Schlachtung. Ich habe den Tierschutz direkt in der Hand und ich kann einfach entscheiden, was passiert, wie wird mit dem Tier umgegangen, wie wird mit den Mitarbeitern umgegangen in dieser Situation. Und das war für mich ganz entscheidend, was zu tun, wo ich eben direkten Einfluss habe auf die Welt, was um uns herum ist, was mit der Wirtschaft passiert, was ich machen kann, einfach meinen Beitrag zur Welt. Genau.
Sie haben gerade eben schon den Kampf Ihrer Eltern beschrieben. Viele kleine Metzgereien haben ein ähnliches Gefühl, also dass es auch seit Jahren politisch gewollt ist, dass nur noch in Großbetrieben geschlachtet wird. Sehen Sie das ähnlich?
Ja, einerseits muss ich sagen, stimmt es. Wir haben die gleiche Voraussetzung wie jetzt der Tönjes beispielsweise. Also wir müssen die gleiche Hygienemaßnahmen, die gleiche Schulungen, die gleichen ja, Voraussetzungen erfüllen. Natürlich immer abwegig mit dem Veterinäramt beziehungsweise mit dem Gesundheitsamt. Das stimmt schon, sehe ich auch so. Aber man ist natürlich auch selber in der Verantwortung. Ich frage mich manchmal, wir sind jetzt erst in 2. Generation. Meine Eltern haben den ganzen Elan, die ganze Idealismus, die ganzen Ideen in der Betrieb und in die Familie gesteckt. Und wenn ich dann sehe, manche sind in 4. Generation, was haben die dann gemacht? Also muss ich mich ehrlich fragen, weil das war schwierig, aber es geht. Also wir beweisen es ja auch, gell? Und es ist halt sehr aufwendig, aber es macht auch wahnsinnig Spaß und es ist einfach toll, wenn man es so machen kann, wie wir jetzt das hier aufgestellt haben. Wir haben es jetzt auch während der Corona-Zeit gemerkt, man ist einfach unabhängiger und man hat halt den direkten Einfluss. Man kann halt entscheiden, okay, dann gibt's halt jetzt, wir brauchen Schinken, dann machen wir jetzt halt Schinken aus den Schweinen, gell? Also man hat halt einfach mehr Flexibilität auch und auch die Verwertung, dieser Kreislaufgedanke. Man hat das Tier, man verwertet es komplett und kauft nicht einfach irgendwas dazu von irgendwoher, wo man nicht weiß, wo es herkommt.
Die Frage ist nur, wie verhalten sich die Verbraucher? Für eine 5-köpfige Familie beim Bio-Metzger einzukaufen, das kann sich vermutlich auch nicht jede Familie leisten, oder?
Also ich sehe es immer anders. Ich war selber ja auch Studentin und im Ausland und in Schweden ist Bio noch mal viel teurer wie das normale Essen und habe mich auch ausschließlich biologisch ernährt. Es geht, aber man muss verzichten. Ich sage immer, wenn man das neueste Handy und 5-mal im Jahr im Urlaub gehen muss, dann kann man sich's natürlich vielleicht unter Umständen nicht leisten. Aber man sollte vielleicht sich mehr damit auseinandersetzen, was man isst und was man zu sich nimmt, weil das hat ja viel mehr Auswirkungen auf meinen Körper, auf meine Umwelt, auf die Landwirtschaft, auf so viele Faktoren. Also ich finde es sehr wichtig, dass man eben darauf achtet, was nimmt man zu sich. Es fängt beim Fleischwurst an natürlich, weil da ein Lebewesen dahinter steht, die weiter mit Backwaren. Das hängt ja mit so vielen Sachen zusammen, was man zu sich nimmt. Und ich finde, das ist eigentlich das Grundlegendste, was man seinem Körper Gutes tun kann. Und damit sollte man sich auf jeden Fall auseinandersetzen und auch bereit sein, dass es einfach mehr kostet. Genau.
Die Bundesregierung hat beim Branchengipfel gestern nochmal bekräftigt, sich für mehr Tierwohl, bessere Preise und auch faire Arbeitsbedingungen in der Branche einzusetzen. Wie groß ist die Hoffnung bei Ihnen, dass sich tatsächlich was bewegt?
Also es geht. Einerseits, die Hoffnung stirbt nie. Andererseits, das, was bei Tönnies jetzt auch aktuell passiert und in der Fleischbranche ist oder in der Fleischindustrie, das ist bekannt und auch politisch meiner Meinung nach unterstützt und gewollt. Weil sonst hätten sie solche Arbeitsverträge nicht abgesegnet, solche Bedingungen. Da werden ja genauso Kontrollen erfolgen wie bei mir ja auch. Also ist ja die Perversität eigentlich schon da, dass man das ja so lange unterstützt hat und auch das ganze Wirtschaftssystem so aufgebaut ist, dass wir Schweinefleisch produzieren, dass wir gar nicht selber alles verbrauchen, dann exportieren wir es wieder, dann importieren wir es wieder. Also ich denke, die Politik sollte generell da einfach ehrlicher und auch ja, mehr Rückgrat zeigen und es dann auch durchziehen. Ich hoffe, dass es natürlich kommt, aber dazu gehört viel. Das ist ein Schritt, die Politik, aber es gehört noch viel mehr dazu.
Sagt Desiree Grieshaber-Vetter. Sie ist Metzgermeisterin, leitet eine Biometzgerei in Mössingen bei Tübingen und sagt, esst weniger Fleisch. Für Familien waren die zurückliegenden Monate eine extrem stressige Zeit. Viele Eltern sind schier daran verzweifelt, Job und Kinderbetreuung plus Homeschooling unter einen Hut zu bekommen. In Rheinland-Pfalz starten in einer Woche die Sommerferien, dann ist zumindest Schluss mit Homeschooling. Aber in Baden-Württemberg dauert es noch ein paar Wochen bis zu den Schulferien und darum sind sehr viele Eltern sehr froh, dass zumindest in Grundschulen und Kitas der Regelbetrieb wieder starten soll. Auch für Familie Behnfeld aus Baden-Baden ein lang ersehnter Tag.
Seite 40. Okay, was ist das?
Das ist eine Matratze.
Genau. Und das schreibst du dann hier mit deinem rot-blauen Stift hin, ne?
Hanna Behnfeld und ihre Tochter Mimi, 7 Jahre alt, sitzen gemeinsam am Schreibtisch. Rechts ein Laptop, ein Taschenrechner und ein paar lose Papiere, Hannas Homeoffice-Arbeitsplatz. Rechts liegen ein Federmäppchen, bunte Stifte und Schulhefte. Hier macht Mimi Homeschooling. Gerade ist Deutsch dran mit Mama. Danach übernimmt Papa, Klaas Rathjen, den Matheunterricht. Er ist erleichtert, dass ab kommender Woche die Lehrer den Job wieder jeden Tag übernehmen.
Man kommt irgendwie so ein bisschen wieder zum Atmen. Es normalisiert sich so langsam, hoffentlich.
Hinter der Familie liegen harte Monate. Erstklässlerin Mimi musste unterrichtet, der 4-jährige Theo bespaßt und die Arbeit von Hanna und Klaas im Homeoffice erledigt werden.
Ja, das war schon so ein bisschen Verwaltung eines Mangels. Wir haben natürlich versucht, irgendwie die Kinder vernünftig zu betreuen, so wie wir das verantworten können. Und auf der anderen Seite müssen wir ja auch vernünftig arbeiten und da irgendwie Leistung bringen. Und das war eigentlich eine Aufgabe, die nicht lösbar war.
Nee, also bei mir ist auf jeden Fall die Arbeit war das, was auf jeden Fall zu kurz gekommen ist. Wenn ich 2 Stunden am Tag oder 3 effektiv gearbeitet habe von 8, dann war es ein guter Tag.
Dieser Spagat geht an die Substanz. Müde sei sie, sagt Hanna, einfach müde. Dazu kommt
diese Frustration, dass man nichts richtig machen kann, am Abend da sitzt und das Gefühl hat, ja nee, heute, das war wieder nichts. Weder beim Arbeiten noch irgendwie, dass man den Kindern tatsächlich irgendwas geboten hätte.
Dabei geht es der Familie aus Baden-Baden noch vergleichsweise gut. Sie haben eine geräumige Wohnung, einen kleinen Garten und keine finanziellen Sorgen.
Wir sind beide nicht selbstständig, wir sind angestellt. Unsere Firmen, glaube ich, kommen auch beide gut durch diese ganze Sache durch. Sodass wir uns jetzt keine existenziellen Sorgen machen mussten. Aber ja, das war anstrengend.
Immerhin Theo kann seit 4 Wochen zumindest für einige Stunden in die erweiterte Notbetreuung im Kindergarten gehen.
Ein großer Fortschritt. Allein, dass der Kleine eben nicht jeden Tag 3 Stunden vorm Fernseher sitzen muss, damit wir das irgendwie alles schaffen.
Den Eltern gibt das wieder etwas mehr Freiheit. Klaas ist Ingenieur in einer Möbelfirma und geht jetzt zumindest 2 Tage die Woche wieder ins Büro. Hanna arbeitet für ein britisches Pharmaunternehmen und hat schon eine erste Dienstreise nach Berlin hinter sich. Und kommende Woche dann könnte sich alles noch mal ein bisschen mehr entspannen. Eventuell ist Theos Kindergarten dann wieder länger offen als bis 14 Uhr und Mimi kann wieder jeden Tag in die Schule gehen.
Und dann ist für uns tatsächlich noch essentiell, dass auch die Nachmittagsversorgung eben für Mimi im Hort gegeben ist, weil ich dann auch wieder mehr reisen muss und unterwegs bin, Klaas wieder mehr zur Firma muss. Und das alles wird natürlich jetzt auch langsam von den Arbeitgebern doch wieder gefordert und eingefordert. Und es soll sich alles normalisieren, aber es ist bei uns nur möglich mit einer Nachmittagsbetreuung. Also Schule ist super, aber bis 12 hilft uns eigentlich für den Alltag ganz wenig.
Der Hort arbeitet wohl momentan noch an einem Konzept, wie die Nachmittagsbetreuung für die Schulkinder aussehen könnte. Offen ist allerdings noch, ob die Schulkinder auch in den Sommerferien in den Hort dürfen. Wenn nicht, würde das für die Familie so etwas wie einen Lockdown Nummer 2 bedeuten.
Schule hat gerade wieder angefangen und da sind 6 Wochen frei. Und dann wüssten wir auch nicht so ganz genau, wie wir das jetzt machen, außer wieder alle 4 zu Hause sitzen und versuchen zu arbeiten. Und da hätten wir jetzt nicht so viel Lust drauf.
Ja, kann man gut nachvollziehen. In Baden-Württemberg startet in Grundschulen und Kitas wieder der Regelbetrieb. Lena Stadler hat berichtet. 1,9 Milliarden Euro, die verschwunden sind oder vielleicht auch gar nicht existieren. Ein DAX-Konzern, der deshalb Insolvenz anmelden muss, ominöse Treuhandkonten, ein Manager, der auf den Philippinen gesucht wird und ein Ex-Chef, der kurzfristig in U-Haft kommt. Ja, klingt nach einem Wirtschaftskrimi, ist aber tatsächlich genau so passiert in den vergangenen Tagen beim Finanzdienstleister Wirecard. Und weil wir das Gefühl haben, dass Markus Braun, Ex-Chef von Wirecard, nach all der Aufregung ein bisschen Zuspruch brauchen könnte, geht an ihn unser Brief der Woche, wie immer nicht ganz ernst gemeint.
Lieber Markus Braun, ich schreibe Ihnen einen Brief, damit Sie sich freuen. Wir beide haben so viel gemeinsam. Ich habe nämlich auch keine 1,9 Milliarden auf dem Konto. Krasser Zufall, Bruder, was? Ich habe das mal ausgerechnet. 1,9 Milliarden in 100-Euro-Scheinen haben ein Gewicht von fast 20 Tonnen. So viel wie all Ihre privaten Autos zusammen. Das ist mehr Papier, als man für eine EU-Verordnung zur korrekten Deklarierung des Krümmungsgrades von Salatgurken braucht. Um 1,9 Milliarden Euro zu verstauen, bräuchte man mehr Aktenkoffer als sämtliche Schülervertreter der jungen Liberalen zusammen als Schulranzen nutzen. Ich habe mal 4,50 Euro verloren, weil der Ticketautomat im Parkhaus defekt war. Um 1,9 Milliarden an diesem Automaten zu verdaddeln, müsste ich 13 Jahre lang ohne Unterbrechung jede Sekunde versuchen, einen Parkschein zu ziehen und hätte immer noch genug, um Ihre Kaution zu bezahlen. Wie war das eigentlich, lieber Markus Braun, als der Richter diese Summe auf 5 Millionen festlegte? Haben Sie da gesagt, gerne Herr Richter, können Sie auf 1,9 Milliarden rausgeben? Aber eigentlich eine Frechheit, Ihnen Betrug vorzuwerfen. Beyond Payments lautet der Slogan Ihrer Firma Wirecard, jenseits des Bezahlens. Wo ist da der Betrug, lieber Herr Braun, wenn Sie Ihr Geschäftsprinzip so offen kommunizieren? Und wer 1,9 Milliarden Euro einfach so aus den Augen verliert, dem scheint der schnöde Mammon ohnehin nicht viel zu bedeuten. In Wahrheit sind Sie, lieber Markus Braun, Deutschlands Antikapitalist Nummer 1. Jetzt sind die 1,9 Milliarden weg. Ihr Betrieb Wirecard meldet Insolvenz an. Und das ist ein ganz neues Gefühl für mich. Hab ich jetzt mehr Geld auf dem Konto als ein DAX-Konzern? Bleibt nur die Frage, wo ist das Geld? Wo sind die 1,9 Milliarden? Ich habe vor kurzem in einer alten Jacke noch einen Geldschein gefunden. 20 D-Mark. Vielleicht geht's Ihnen ja in ein paar Jahren, wenn Sie aus Ihrem mehrjährigen Untertauchurlaub auf den Philippinen zurückkehren, ja genauso. Mein Tipp, Innentaschen nicht vergessen. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Fan Christopher Zone.
Eins gehört gehört. SWR1.
Es hatte sich in den vergangenen Monaten schon abgezeichnet, aber trotzdem war für die meisten Beschäftigten von Kaufhof Karstadt die Nachricht ein echter Schock. Von 172 Filialen werden 62 dicht gemacht, darunter auch die Galeria Kaufhof-Filiale in Worms. Für die kleine Stadt war das Kaufhaus über Jahrzehnte eine Institution. Die Einzelhändler drumherum befürchten darum jetzt eine weitere Verödung der Innenstadt. SWR-Reporter Wolfgang Brauer über die Stimmung in Worms eine Woche nach der Hiobsbotschaft.
In der Kaufhof-Filiale mitten in der Wormser Fußgängerzone ist es angenehm kühl. Aber draußen erhitzen sich die Gemüter, denn das Geschäft soll in 4 Monaten schließen.
Also für uns hier in Worms schlecht, weil das so das einzige große Geschäft ist, was wir noch haben, wenn es jetzt auch noch schließt. Neben den anderen ganzen Geschäften, die geschlossen haben, glaube ich, wird es dann noch schwieriger hier zum Einkauf.
Ich finde das sehr schade, weil die Fußgängerzone dadurch sehr viel Attraktivität verliert.
Genauso sehen es auch die Geschäftsleute drumherum. Sie rechnen in Zukunft mit weniger Laufkundschaft, sowie die Verkäuferin eines Reformhauses und der Besitzer einer Kunsthandlung.
Weil die Kunden, die bleiben ja auch weg. Das ist so ein Kundenstrom, wo auch hierher gezogen wird. Und gerade jetzt in Corona-Zeiten ist es sowieso schwer.
Am meisten Angst habe ich vor einem langen Leerstand. Über 1-2 Jahre mit zugeklebten Schaufenstern, das ist ganz schlecht.
Direkt von der Kaufhofschließung betroffen ist Philipp Lehnert. Seit 27 Jahren betreibt er im Kaufhof einen Mr.-Minute-Laden für Schuhreparaturen, Schlüsseldienst sowie Messer- und Scherenschliff. Sein Geschäft hängt ganz eng an dem Kaufhaus.
Jetzt Corona war die ganze Zeit, solange die Tür hier vorne zu war, hatte ich keinen Umsatz. Kaufhof hat die Tür aufgemacht und schon war mein Umsatz wieder super.
Der 55-jährige gelernte Schuhmacher hat die Schließung schon lange kommen sehen. Für ihn sind viele Probleme hausgemacht. Die Kaufhof AG habe das Wormser Haus die letzten Jahre lustlos geführt. Ständig hätten die Geschäftsführer gewechselt. Dazu kommt, die Kunden haben andere Ansprüche.
Internet, die Jugend, die kaufen anders, das Kaufverhalten wird anders, die Kunden werden anders. Die alten Kunden, die in diese Häuser reingehen, die sterben aus.
Seiner Meinung nach hat sich die Wormser Fußgängerzone in den vergangenen Jahren stark verändert.
Die Entwicklung von der Stadt Worms ist eigentlich schon seit 15 Jahren sehr negativ. Da ist auch jeder Laden beklebt und verpappt. Das war früher nicht so. Früher ist Ordnungsamt durchgegangen, hat auch immer mal gesagt, hier, wir putzen mal eure Scheiben. Das ist ja alles ein bisschen flöten gegangen. Das prägt halt auch das Stadtbild. Ne?
Philipp Lehnert hat noch Glück. Er will sich einen neuen Laden in der Wormser Innenstadt suchen. Die Hauptleidtragenden sind die rund 60 Verkäuferinnen, die ihren Arbeitsplatz verlieren. In unser Mikrofon wollten sie nichts sagen. Zu tief sitzt der Schock, weiß Monika Di Silvestre. Sie ist Landesfachbereichsleiterin Handel bei Verdi Rheinland-Pfalz.
Die Beschäftigten sind natürlich sehr traurig. Sie haben Existenzängste. Man muss wissen, wir haben in fast allen Standorten eine hohe Altersstruktur. Da sind Menschen seit ihrer Ausbildung beschäftigt, oftmals schon über 40 Jahre. Entsprechend sind die Menschen auch in einem Alter. Und wir wissen, dass es auf dem Arbeitsmarkt eben schwierig wird, so ab 50 Jahre noch vermittelt zu werden.
Für diese Karstadt-Kaufhof-Beschäftigten verhandelt Verdi über Sozialpläne und Beschäftigungsgesellschaften. Damit könnte für die älteren Verkäuferinnen und Verkäufer die Zeit bis zur Rente überbrückt werden. Auch für das Kaufhofgebäude gibt es schon Ideen. In Worms wird darüber nachgedacht, einen Teil des Rathauses in das Kaufhofgebäude zu verlagern. Vielleicht mit Büros in den Obergeschossen und Läden in den unteren Etagen. Ob solche Konzepte helfen können, weiterhin Kunden in die Wormser Innenstadt zu locken? Kai Hornhoff vom Wormser Stadtmarketing ist da zuversichtlich.
Da müssen wir jetzt gemeinsam mit allen möglichen Geschäftsinhabern, Verwaltung, Politik, gemeinsam mit dem Vermieter natürlich schauen, ob es da Lösungswege geben könnte. Es gibt ja ein schönes Sprichwort, der Handel ist Wandel. Nützt im ersten Moment den Betroffenen wenig, aber es nützt auch nichts, den Kopf in den Sand zu stecken und dann zielgerichtet auch nach vorne schauen.
Die Wormser Kaufhof-Filiale soll schließen, für den Einzelhandel in der Stadt ein herber Schlag.
SWR 1 Arbeitsplatz. Frag den Karrierecoach.
Martin Werle ist Karriereberater und Bestsellerautor und hier beantwortet er Ihre Fragen. Anne aus Landau hat uns gemailt. Wie schafft man es, sich bei der Arbeit abzugrenzen und einen gesunden Abstand zu wahren, damit man nicht völlig überfordert wird? Gleichzeitig möchte ich aber auch dadurch meine Karriere nicht nachhaltig beschädigen. Ja, gute Frage, die in Corona-Zeiten vielleicht auch andere umtreibt, die im Homeoffice arbeiten. Und hier kommt die Antwort von Karrierecoach Martin Werle.
Also das fragen sich heute ja viele, da die Grenze verschwimmt zwischen der Freizeit und der Arbeit. Früher war es so, man ist aus der Firma rausgegangen und man war privat und heute kommt die Arbeit mit. Die kommt mit über Smartphone, die kommt mit über Mails, die kommt mit über Anrufe. Aber erstaunlicherweise gibt es in allen Firmen Menschen, die sagen, nach Feierabend bin ich nicht mehr erreichbar und es wird dann auch respektiert. Die sagen, ich mache pünktlich Feierabend und es wird dann auch respektiert. Das heißt, die Abgrenzung nach außen ist immer so gut, wie Ihre Abgrenzung nach innen ist. Und wenn Sie sagen, ich mache 8 Stunden lang einen ordentlichen Job, ich hänge mich da 8 Stunden lang rein, aber danach ist auch Feierabend, wenn Sie das vor sich selber gut vertreten, dann können Sie es auch nach außen transportieren und dann haben Sie in den meisten Firmen keinerlei Karrierenachteile, wenn doch würde ich Ihnen empfehlen, eine andere Firma zu suchen, denn dann werden Sie ausgenutzt und das kann auf längere Sicht nicht in Ihrem Sinne sein.
Und damit gleich zur nächsten Frage. Sie kommt von Melanie aus Tauberbischofsheim. Ich habe nicht den Eindruck, dass meine Firma kurz vor der Insolvenz steht, aber es wird wegen der Corona-Krise offenbar über Stellenstreichungen nachgedacht. Ich habe darum Angst um meinen Job. Wie kann ich damit umgehen?
Da muss man sich erst einmal bewusst machen, dass das Problem, das im Moment vorliegt, das hat nichts mit mir, das hat nichts mit meiner Leistung zu tun. Das heißt, das Problem, das ist außerhalb von mir und ich bin jetzt davon betroffen. So als wenn ein Sturm durchs Land fegt, ich habe den Sturm nicht verursacht, aber ich muss natürlich irgendwie schauen, wie platziere ich mich, damit ich nicht weggeweht werde. Und da gibt es zwei gute Rezepte, die ich den Menschen empfehlen kann. Und zwar erstens die Ruhe bewahren. Wer jetzt in Hektik gerät, wer jetzt versucht, es besonders gut zu machen und zu zeigen, dass er unentbehrlich ist, der schießt oftmals übers Ziel hinaus und er erreicht genau das Gegenteil. Also Ruhe bewahren. Und das Zweite ist, ich sollte meinen Job so gut wie möglich machen und ich sollte das auch immer wieder kommunizieren. Das vergessen viele. Ich sehe oft, wenn entlassen wird, welche Leute es trifft. Und manchmal halte ich das für Fehlentscheidungen, weil es sind fleißige Leistungsträger, die aber um ihre Leistung keinen großen Wind machen. Und das sind die Leute, die jetzt auch als Erste dran sind. Und darum, falls Sie ein stiller Leistungsträger sind, seien Sie bitte nicht mehr so still. Zeigen Sie anderen, was Sie schaffen. Machen Sie beim Meeting den Mund auf. Erzählen Sie, was Sie leisten. Kommunizieren Sie das auch aus dem Homeoffice, falls Sie im Homeoffice arbeiten, in die Firma rein, damit jeder weiß, was Sie Gutes zustande bringen. Und vielleicht noch ein letzter Gedanke dazu, und zwar, ich habe ja schon ein paar Krisen miterlebt, zum Beispiel die Finanzkrise und so weiter. Es sind Wellenbewegungen. Wenn es jetzt abwärts geht und auch wenn man den Arbeitsplatz verlieren sollte, seien Sie sicher, irgendwann ist die Talsohle erreicht und es geht wieder aufwärts. Also ein gewisser innerer Optimismus und die Überzeugung, dass sich die Dinge finden werden, das hilft in dieser schwierigen Zeit auch weiter.
Unsere Experten beantworten auch Ihre Fragen zu Job, Karriere und Arbeitsrecht. Schicken Sie uns Ihre Fragen an arbeitsplatz@swr1.de.
Ja, und das war die Podcast-Ausgabe von SWR1 Arbeitsplatz mit Sina Rosenkranz. Ich sage danke fürs Zuhören und freue mich aufs nächste Mal.
SWR1 Arbeitsplatz.